Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker aller Zeiten. Raff Camora ist heute bei uns.
Wir haben mit Raff über die Bedeutung der freundlichen Mafia gesprochen, über das Ernst-Happel-Stadion in Wien und warum er 2026 aus der Komfortzone rausgeht.
Wir haben in einem sehr offenen, spannenden Gespräch auch darüber gesprochen, wie er zur Musik gekommen ist, wie seine Anfänge waren, was sein Kumpel Bones ihm bedeutet, wie es losging und was er in Zukunft vorhatte. Es war echt, freut euch auf ein richtig, richtig gutes Gespräch. Viel Spaß.
Und eins noch, Freunde, bevor ihr jetzt gleich in die Folge startet, haut auf die Glocke, abonniert den Podcast, haut eure Kommentare raus. Wir freuen uns über jeden Support.
So, und jetzt viel Spaß mit Raff. Herrlich, da sind wir wieder. Heute, wie immer an meiner Seite, der liebe Martin. Hallo Martin.
Moin Arndt.
Und dann haben wir einen Musiker zu Gast, den ich schon so ein bisschen kenne, weil ich mal ein Cover mit ihm produzieren durfte. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute widersprechen. Raff Camora ist zu Gast. Moin Raff.
Hi, ich freue mich auch.
Moin Raff. Unser Podcast Dein erstes Mal behandelt viele erste Male unserer Gäste. Wir gehen direkt bei dir rein. Raff, dein erstes Mal ausverkaufte Arena, 15.000, 20.000, du bist eine halbe Stunde davor, auf die Bühne zu gehen. Kannst du dich noch erinnern, was du da gefühlt hast?
Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Das Problem ist, beziehungsweise nicht das Problem, aber das Witzigere daran ist, die Geschichte ist gar nicht so romantisch. Also wir waren hinter der Bühne, waren natürlich sehr, sehr nervös und dachten uns, okay, wir kommen jetzt rauf auf die Bühne und es wird wahrscheinlich 10-mal so krass wie vor 2.500er Hallen. Und es war genau das Gegenteil. Also wir standen da auf der Bühne, wir haben das Publikum fast nicht gehört, weil die so weit weg waren und wir unsere In-Ears hatten. Und plötzlich waren wir auf der Bühne und waren komplett lost, weil wir uns dachten, fuck, wir wissen nicht, ob die schreien, wir wissen nicht, wie das denen gefällt, wir sehen keine Gesichter. Und das war erstmal richtig, richtig komisch. Also man musste sich wirklich dran gewöhnen.
Wo war das? Welche Halle war das?
Ah, weiß ich nicht mehr. Das war die Palmos Plastik 2 Tour und ich weiß nicht, was das erste Mal war, aber das war so eine Rutsche, wo dann alle Hallen wirklich riesig waren. Und das war wirklich nach dem Konzert, haben wir uns echt gesagt, boah krass, ich habe die gar nicht gehört. War's gut? Und da ist ja, die waren doch voll laut und wir haben nichts gehört. Also das war, ja, das war mein erstes Mal.
Kannst du das erklären, für wenn ich jetzt als Fan da unten stehe, dass ihr die nicht wahrnehmt? Wie kann das sein? Ich meine, da sind 15.000 Leute, die dann da sind und euch feiern. Sieht man das nicht wegen der Scheinwerfer oder wieso ist das so schwer mitzubekommen?
Also du hast, erstens hast du einen Graben vor dir, der ein paar Meter geht. Dahinter sind die Leute und du hast die Scheinwerfer wirklich in deinem Auge. Also egal wie du dich drehst, sie sind immer in deinem Auge. Und du hast halt auf kleinen Bühnen, du hast ja so In-Ears, ja, wenn du auf die Bühne gehst. Mhm. Und auf kleinen Bühnen macht man das als cooler Punk-Musiker so, dass du es rausnimmst und du hörst nur mit einem Ohr. Genau, und dann hörst du mit einem Ohr das Publikum bitte und mit dem anderen hörst du deine Stimme und das geht. Bei so großen Arenen geht das nicht, weil du hörst den Sound sonst zurückkommen und dann hörst du halt gar nichts mehr. Du hörst halt den Beat nicht mehr rechtzeitig, das heißt, du musst beide reingeben. Und wenn dann das Mic von draußen nicht richtig eingestellt ist und so, hörst du einfach die Leute zu wenig. Und das ist auf jeden Fall, man kommt rein. Jetzt ist für mich voll Gewohnheit und ich kann es abschätzen. Aber das erste Mal war es halt wirklich weird. Da wird wahrscheinlich jeder Künstler, der diesen Sprung mal gemacht hat, auch so sehen. Außer die Künstler, die gleich vor 25.000 gespielt haben, die kennen sie nicht anders.
Jetzt ist ja das so ein bisschen das Technische, was du beschreibst. Wie war das denn so vom Gefühl? Ist das für dich so auch im Nachhinein sowas gewesen, jetzt bin ich angekommen? Oder war das so eine Art Überforderung?
Ich muss ehrlich sagen, alle Erfolge, die ich jemals hatte, habe ich nicht zeitgleich wahrgenommen und auch diese Befriedigung, diese Erfüllung, sondern es kam immer erst so gefühlt 1,5 Jahre später, wenn du Fotos gesehen hast und du dir gedacht hast, boah, war das krass. Aber wirklich weit, weit weg zurück. Das ist wahrscheinlich so wie mit dem Men's Health Cover, gucke ich mir das jetzt an, denke mir, boah, krass, ich war im Men's Health Cover, wie heftig. So, aber im Moment ist es halt so, du bist viel zu viel damit beschäftigt, ob eh alles gepasst hat, ob es eh gut rüberkommt. Du denkst einfach viel zu viel nach, also ich zumindest. Deswegen ist bei mir immer so eine verzögerte Sache sozusagen.
das, was du gerade sagst, dieses im Hier und Jetzt sein, ist ja eigentlich, glaube ich, die ganz große Kunst, dass man diese Erfolge, ich habe die Frage, die brennt mir auf den Lippen, dein erstes Mal Platz 1 ist ja, glaube ich, so die absolute Erfüllung, wo ich denke, mehr kannst du faktisch nicht erreichen. Aber konntest du das in dem Moment wahrnehmen für dich oder kam das dann auch erst später, wo du das erst fassen konntest?
Also beim ersten Mal Platz 1?
Ja.
Da war die Geschichte fast noch schlimmer. Das war 2013 mit dem ersten Nummer 1 Album und ich glaube aber, wie gesagt, es ist wirklich von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Ich habe sowas wie, das nennt man ein bisschen so ein Hochstapler-Syndrom. Das hört sich blöd an, es hört sich an, als wäre ich ein Dieb, der die ganze Zeit klauen würde. Aber es ist so ein Syndrom, dass du dir denkst, vielleicht habe ich es nicht verdient oder weißt du, was ich meine? Es gibt so ein psychologisches Ding. Und ich weiß, als ich das erste Mal auf Platz 1 gegangen bin, war so ein Gefühl von, okay, was jetzt? Und war es wirklich, weil ich hatte damals 11.000 Einheiten verkauft, was sehr wenig war für Platz 1. Und in meinem Kopf war so, eigentlich habe ich es gar nicht verdient. So mit 11.000 Einheiten auf 1, das ist ja keine richtige Nummer 1. Und alle haben gratuliert und wow, Platz 1. Und eigentlich war es natürlich eine krasse Sache. Aber es hat sich komisch angefühlt, wie gesagt. So das erste, es hört sich undankbar an, so als wäre man nicht dankbar für das, was man hat. Aber das ist so ein psychologisches Ding. Ich glaube, das haben viele Leute, die extrem hart arbeiten. So, oder Sportler, die so krass an einem Ding arbeiten und wenn die es geschafft haben, kriegen die erstmal so einen Downfall, als dass sie sich denken, juhu, vielleicht. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, oft so. Falls ihr Sport macht, ihr seht ja beide so aus, als würdet ihr viel Sport machen. Das heißt, ihr kennt das bestimmt von euren Boxkämpfen.
Damals, also, von unseren Boxkämpfen. Damals, genau. Martin und ich sind so klassische Martial Arts Fighter eigentlich, ne? So die richtig harten.
Ja, dachte ich mir schon.
Ja, genau. Wo wir bei den ersten Malen sind, das erste Mal Mainstream. Man hat ja von dir immer so gehört, so dass du was am Anfang so Grunge und dann kam irgendwie die Zeit mit Bones und ihr habt so einen eigenen Sound entwickelt. Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, jetzt bin ich im Mainstream angekommen? Und war das ein gutes Gefühl oder eher eins, ach, das wollte ich nie?
Das war anfangs ein sehr gutes Gefühl, weil für mich war Mainstream nie so, dass ich mir gedacht habe, die ganzen da oben mit ihren Hits, machen die. Für mich gab es halt guten Mainstream. Nirvana war auch Mainstream, aber es war überkrass. Und es gab halt natürlich den Pop-Mainstream. Und Pop-Mainstream waren wir meiner Meinung nach nie. Auch wenn manche das so genannt haben, das waren wir nie. Also ich war immer stolz auf die Musik und dadurch sehr stolz, wenn wir Mainstream waren. Sehr stolz. Ich war sehr stolz. Und meine größte Freude war wirklich meine erste goldene. Das war wirklich eine riesige Freude.
Und so dieses, viele Künstler sagen doch, das erste Mal so einen Song im Radio gehört. So ganz oldschool Radio, so ein Medium, was man eigentlich nicht mehr, viele sagen, das braucht man nicht mehr. Ich finde ja schon, kannst du dich daran erinnern? So einen Song im Radio hören? Ey, das bin ja ich.
Ja, aber das ist schon sehr, sehr lange her, weil ich habe, als ich 17 war, habe ich schon so Freestyles gemacht im Radio damals. So, da gab es so Hip-Hop-Freestyles. Und damals haben wir schon Sachen im Radio gehört und das hat mich jetzt nicht so krass umgehauen, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen, okay, Radio. Man weiß nicht, wer es hört. Weißt du, was ich meine? So ist halt die Uschi vom Solarium, mit der du eigentlich relativ wenig zu tun hast. Dann Oma von deinem Nachbar, mit der du nichts zu tun hast. Da hast du nicht so einen Bezug dazu. Also ist natürlich geil, wenn man im Radio läuft. Aber das hat mich jetzt nicht so berührt, sagen wir mal.
Wo du gerade sagst, das hat dich nicht so berührt. Kannst du sagen, in deinem Werdegang, wo du das erste Mal dir vielleicht vorgenommen hast, du willst Musiker werden, du willst damit erfolgreich werden, was dich berührt hat, wo du dachtest, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, dass du dachtest, okay, jetzt komme ich hier ins Rollen, jetzt geht's voran?
Erklär die Frage nochmal ein bisschen anders. Erklär sie mal für 10-Jährige, dann
das ist das Problem bei Martin.
Dann verstehe ich's.
Ist so intellektuell, der haut...
Viel zu intelligent für uns.
Der haut einfach Fragen raus. Ich bin auch raus. Ich bin gespannt, wie du das jetzt gerettet kriegst, Martin.
Okay, pass auf. Wann war für dich klar, du willst Sänger werden?
Mhm.
Und in welchem Moment hast du das erste Mal gemerkt, das kann klappen?
Das erste Mal, das kann klappen? Witzigerweise kam der Moment... Erst als es so offensichtlich war, dass es, dass man es gar nicht mehr anders, also da hätte dir jeder sagen können, okay. Jeder musste dir sagen, hey, das ist eindeutig, du hast eine Rolex, du hast Ding, also es hat geklappt. Davor war es immer für mich, okay, mal gucken, wie lange ich da damit, wie weit ich damit komme, wann ich dann anfangen muss zu arbeiten in einem Musiklabel als Manager oder sowas. Mal gucken, wie lange es geht. Und aber das erste Mal war halt einfach eindeutig, danach als Palmus Plastik kam, da wusste ich, okay, alles klar. Ich erinnere mich auch, dass Ronny zu mir meinte, also mein Manager, der meinte, damals, als wir begonnen haben, meinte ich, ja, wie viel muss ich denn ungefähr, damit ich wirklich davon leben kann? Er meinte, ey, da gibt's nicht wie viel, du musst Millionär werden. Also, wenn wir davon reden, dass du Millionär bist, dann haben wir's. Und das ist auch das Ziel. Und ja, also das war wahrscheinlich dann ab wirklich, wo man gesehen hat, okay, da hat man so viel Geld damit verdient, dass es auch, wenn es irgendwie abflacht in ein paar Jahren, geht's noch. So, also okay. man kommt damit klar. So.
Wenn du sagst Palme aus Plastik, ne? Dieser Moment, als du das erste Mal mit Bones im Studio warst, erinnerst du dich daran? War euch relativ schnell klar, dass da was Großes entstehen kann?
Wir haben am Anfang gar nicht so dran gedacht. Also es war wirklich, wir wollten Dancehall auf Deutsch machen. Was heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen wäre, weil heute gibt es halt so Sachen wie kulturelle Aneignung und so weiter. Und ja, ihr wollt Dancehall machen, ihr seid nicht aus Jamaika und bla bla. Diese Gedanken gab es für uns damals nicht. Wir waren Dancehall-Fans von klein auf, haben wir Dancehall gehört. Und dachten uns einfach, okay, wir wollen das jetzt auf Deutsch machen, aber richtig. Nicht so wie das, was davor gab, oder sowas wie Calcha Candela oder sowas. Wir wollten wirklich einfach richtigen Street-Dancehall machen, so wie es denn in Frankreich gab auch zum Beispiel. Und das war unser Ziel. Und je mehr ein Song danach geklungen hat, nach dem, was wir uns vorgestellt haben, desto glücklicher waren wir. Und wir haben wirklich nicht daran gedacht. Also keiner hat daran geglaubt, auch nicht das Label. Also damals war Bones war bei Universal und die waren halt jetzt ohne irgendwen zu blamen. Das konnte niemand voraussehen, aber die meinten halt doch, okay, macht mal 3000 Stück davon und dann gucken wir, was passiert. So, die waren nicht, wow, das wird das neue Ding. So massiv, falls ihr den kennt, also so ein Rap-Urgestein, der noch mehr dran geglaubt hat, als wir damals. So, der ist zufällig durchs Studio reingekommen, meinte, was macht ihr da? Hat sich's angehört, meinte, ey, das ist eine Revolution. Und der hat sehr an uns geglaubt. Cool. Shoutout an Massiv.
Aber es ist das, was du gerade sagst, dass ich bin über Bande auch so ein bisschen im Musikbusiness verwurzelt und ich höre da immer wieder das Wort, du brauchst Believer. Du brauchst diese Leute, die an dich glauben, dass es funktioniert. Du hast Bones getroffen. Ist es vielleicht auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort? Braucht man das, um Erfolg zu haben?
Ich glaube, was man braucht, um Erfolg zu haben, das ist so ein ganz großes Mindset-Ding, was ich jetzt gerade auch dieses Jahr 2026 entdeckt habe, das wirklich wichtig ist. Man muss sich über seine eigene Gemütlichkeitssphäre, da gibt es ein Wort dafür, die Komfortzone.
Komfortzone. Ja.
Gemütlichkeitssphäre. Man muss über die...
Das war auch geil eigentlich.
Genau, man muss über die eigene Komfortzone raus. Und für mich war das ja damals, also die Geschichte kennen die Rap-Fans kennen die Geschichte, aber ich erzähle es hier mal im Podcast, weil sicher da viele Leute sind, die mich nicht wirklich kennen. Aber damals habe ich Kontra K zufällig getroffen, auf der Straße habe ich ihn gesehen. Unter Rappern oder unter Musikern allgemein, vor allem aber im Rap, ist es immer so ein Ding, jemanden anzufragen für ein Lied, obwohl der eine Künstler viel größer ist als man selber. Da muss man der Typ dafür sein. Ich war nie der Typ dafür. Und über meine Komfortzone zu springen und Kontra damals zu fragen, ob er Bock hat, einen Song mit mir zu machen, hat eigentlich alles ins Rollen gebracht. Weil Kontra war mit Bones befreundet. Bones hat irgendwie über Kontra mitbekommen, dass er einen Song mit mir macht. Bones hat früher meine Musik gehört, etc. Und so ist das dann passiert. Und ich sehe das auch heute. Also 2026 waren meine mein großer Vorsatz 2026 ist jeden Tag etwas zu machen, was mir auf die Nerven geht. Also was schwer ist, wo ich wirklich keinen Bock habe. Wo ich mir einfach denke, mein Magen dreht sich um, wenn ich daran denke, aber ich mach's. Das ist gut für Self-Esteem, gut für und gut fürs Weiterkommen. Weil es ist erstaunlich, wie viele Dinge dann doch klappen, obwohl man sich denkt, versuch's gar nicht, es wird nicht klappen. Und bis jetzt 10 von 10. Also ich habe fast jede Sache, die ich gemacht habe, hat irgendwie geklappt. So.
Kannst du sagen, welche Sachen das zum Beispiel sind?
Dann würde ich alle meine Pläne verraten irgendwie so, aber leider, also ich habe mich mit Leuten getroffen, wo ich normalerweise wo ich vielleicht gar nicht hingehen würde, so, weil ich auch immer so, ich will nicht sagen, ich habe Social Anxiety, gar nicht, aber ich bin eher ein introvertierter Typ, so, ich habe gar nicht so viel Bock auf viele Leute und deswegen, manche Leute sehen das als arrogant, die denken so, bin nirgendwo zu sehen, weil ich alle behindert finde, ist eher so, ich kann mich nicht entspannen, wenn so viele Leute da sind. Ich brauche Ruhe, ich brauche viel alleine, dann funktioniere ich gut. Und das habe ich halt komplett gebrochen. Und ich habe auf jede Einladung, wo mich eingeladen haben, gesagt, ey, komm mal, heute gibt's das Dinner, heute gibt's das und das. Habe ich gesagt, okay, pass, ich komm. Okay, ich komm. Und so unglaublich, was für Leute man kennengelernt hat, die man sonst nie kennengelernt hätte.
Deswegen bist du auch im Podcast heute, ne, bei uns.
Was, wie bitte?
Deswegen bist du auch bei uns im Podcast heute.
Deswegen bin ich im Podcast, ja, genau.
Das ist das heute, was du tust, was dir den Magen umdrehen lässt.
Da hatte ich absolut keinen Bock. Boah, nee, Man's Health, nein.
Auch die noch, nee, wieder der auch Typ.
Ekelhaft. Nee, da muss ich tatsächlich sagen, so Podcasts, vor allem Audio-Podcasts oder Videopodcasts, wenn sie gut belichtet sind für mich, dann macht mir das voll Spaß, weil das sind Gespräche und das ist interessant einfach.
Aber Raff, wir hatten das Thema vor einer Woche, glaube ich, da habe ich mit Arndt auch darüber gesprochen, über das Leben so ein bisschen philosophiert. Wenn du mit 200 über die Autobahn fährst, alles easy, aber wenn du über eine Schotterpiste fährst, wo auch mal ab und zu so Hügel drin sind, das macht das Leben ja erst lebenswert. Raus aus der Komfortzone, neues Wagen, neues Versuchen, du spürst dich ganz anders. Also das ist auch das, was ich versuche. Komfortzone ist super einfach, super bequem. Aber diese Sachen bewusst anzugehen und daran zu wachsen, ist ja auch genau wie du sagst. Du lernst auf einmal Menschen kennen, die du vorher gar nicht kanntest. Ist aber tägliche Arbeit, das dann auch Tag für Tag umzusetzen, oder?
Voll. Also es ist, wie gesagt, du sagst schon, wenn man aufwacht und man bleibt in der Komfortzone, man fühlt sich erstmal, man glaubt, man ist glücklicher, weil man sich denkt, boah, voll der schöne Tag, ich war frühstücken, ich habe 80 Eis gegessen, 30 Bounty und Twix und habe danach noch eine Pizza gegessen, meine Lieblingsserie geschaut, das Leben ist schön. Weißt du, was ich meine? So ist alles richtig geil. Wenn du aufwachst in der Früh und du denkst, boah, ich muss erstmal jemanden treffen, auf den ich keinen Bock habe, ich muss danach Thai-Boxen gehen, vor lauter Profis, die alle besser sind als du und schwitzen und danach in eine Dusche mit 35 Leuten. So, denkst du dir erstmal, boah, mein Leben ist scheiße. Aber wenn du danach aus der Dusche rauskommst, ohne Fußpilz und alles wirklich entspannt, dann ist es wirklich ein richtig, richtig gutes Gefühl. Das ist wirklich etwas, wie du sagst. Mhm. Also die Leute nehmen das nicht so wahr und es gibt, ich glaube, es ist vielleicht auch eine Sache, die ein bisschen mit dem Alter kommt, weil man, ich glaube, wenn man jünger ist noch, erlebt man jeden Tag so viele neue Sachen, dass es sowieso ein ständiges Wachsen ist. Weißt du, was ich meine? Weil du bist so, okay, du bist 14, hast schon mal Zigarette geraucht, so, hast schon mal das und das gemacht und so, du lernst jeden Tag neue Sachen. Mhm. Aber ab einem gewissen Alter musst du es dir dann einfach selber nochmal, du musst dich peitschen, dass du es machst. Aber es ist sehr, sehr gut. Mein Mindset ist 2026 sehr, sehr gut.
Raff, als wir uns das letzte Mal getroffen haben und gesprochen haben, das war die Zeit, als du gerade einen Hörsturz hattest, dich zurückgezogen hast, zurückgekommen bist. Da hast du mir gesagt, dass das für jemanden wie dich, der gerne die Kontrolle hat, eine Wahnsinnsgrenzerfahrung war, plötzlich nicht mehr die Kontrolle zu halten. Jetzt sagst du gerade, du gehst raus aus der Komfortzone, das ist dein Mindset 2026. Ist das bewusst, das weitere Arbeiten daran, eben zu lernen, nicht mehr die Kontrolle haben zu müssen?
Ich hatte daran davor nicht gedacht, aber eigentlich wahrscheinlich ist es ja. Wahrscheinlich ist genau das Ding. Weil wenn du die Kontrolle über alles hast, so ey, die Tür ist zu, ja, der Ofen ist abgedreht, ja, der Kühlschrank ist zu und du hast ein Foto davon auf deinem Handy und du siehst es jede Sekunde, dann okay, alles klar, du kannst überprüfen, aber deine Verrücktheit geht davon nicht weg. Weißt du, so. Und deswegen wahrscheinlich ist es ein Stück weit so, dass du wirklich daran wächst, weil du denkst, okay, gut, ich hab's gemacht, Bombe, bravo, hast du wieder gemacht. So. Manchmal schafft man es trotzdem nicht, aber du hast zumindest irgendwie versucht. So. Man muss halt nur bisschen die Waage finden zwischen Blamage, so, weil manchmal versuchst du halt auch Sachen und dann blamierst du dich halt richtig hart und musst halt gucken, was es dann für Auswirkungen hat. Aber an sich ist das schon eine sehr gute Sache.
Dieses Blamieren, wenn es so im einigermaßen Rahmen stattfindet, ist das, glaube ich, trotzdem immer noch Wachstum, weil, wie du sagst, du hast es wenigstens versucht. So du hast es wenigstens angenommen und wolltest es versuchen. Du hast dich ein bisschen blamiert, okay, aber du bist über die Hürde gegangen. Du sagst, 2026 hat sich das bei dir, dein Mindset geändert. Warum?
Weil es alles auf dein Selbstbewusstsein und ich sag bewusst Selbstbewusstsein, weil Selbstliebe und so weiter und Selbstvertrauen und Selbstbrauch, das hat man, also wenn man wie ich im im Fokus steht, auf der Bühne sein muss und so weiter, da trainierst du dir das an, das Selbstbewusstsein und so weiter. Also du kannst ja nicht auf die Bühne gehen, wenn du kein Selbstbewusstsein hast. Kein Selbstvertrauen. Aber unter Selbstbewusstsein sehe ich halt so, dass du dir klar bist, dass du auch noch andere Stärken hast nebenbei. Also du bist nicht nur, ja, deine Goldplatten, deine ganzen Sachen, sondern du schaffst es auch immer wieder etwas zu machen. Also du knüpfst nicht nur in deinen Kopf an irgendwelche Erfolge von damals an oder an das, dass du ruhst dich nicht auf deinen Lorbeeren. Und das ist halt die Sache, das ausmacht so. Und deswegen, wie gesagt, ich spüre es einfach in meinem Mindset, dass jedes Mal, wenn ich eine Sache mache, und sei sie auch nur so klein, so irgendeine Sache, auf die ich keinen Bock habe, nachdem ich sie gemacht habe, du spürst dich einfach anders. Das ist wirklich, wirklich gut. So. Und auch, es hat auch für viele Leute, also ich bin jetzt kein krasser Süchtiger, also ich rauche, aber ich rauche jetzt nicht viel, ich trinke, aber ich trinke nicht viel, ich bin so irgendwie geht's bei mir. Aber es gibt ja Leute, die haben richtig krasse Süchte. Und mit Süchten ist halt auch so, dass du jedes Mal, wenn du es danach machst, verlierst du ein Stück weit Selbstbewusstsein und ein Stück weit Selbstvertrauen, weil du denkst, fuck, ich hab's schon wieder gemacht, fuck, ich hab's schon wieder gemacht, fuck, ich hab's schon wieder gemacht. Immer und immer wieder. Und jedes Mal, wenn du es machst, geht's weiter runter und dann am Ende hast du so wenig Selbstvertrauen, so wenig Selbstbewusstsein, dass du dir denkst, ich bin ja nicht fähig dazu.
Verstehe.
Und genau, und das ist halt genau eben in die andere Richtung. So jedes Mal, wenn du es schaffst, genau wie mit Diät, genau wie mit solchen Sachen, jeden Tag, den du schaffst, wirst du einfach dann potenziell einfach stärker. So. Das ist das Ding. Richtiger Life-Coach bin ich. Das ist gut.
Das ist gut. Ja, ich bin gespannt, wie viel du uns dafür eine Rechnung stellst, dass du uns hier so ein Live-Coaching gibst. Ey, das ist ja der Hammer. Die sind ja schweineteuer.
Sehr viel. Sehr viel. Aber das ist mir unangenehm. Das mache ich nachher oder morgen. Ja,
morgen mache ich es wieder. Das ist das Schlaue, das einfach im Nachhinein dann zu machen. Du bist ja jemand, der über seine Musik sehr viel in Kontakt steht mit seinen Fans und da auch die Leute sehr nah an sich ranlässt. Jetzt bist du aber jemand, der so social oder nach außen dann eher das Private, jetzt mal abgesehen von einem sehr schönen von der Moment.
Verlobung,
genau, da kommen wir gleich noch drauf. Aber generell bist du ja jemand, der das doch so zurückhält. Wann war denn so das erste Mal, dass du gedacht hast, bis hierher und nicht weiter? Meine Strategie ist, in meiner Musik kriegen die Leute alles. Privat bin ich, bleib ich weiter Raphael Ragucci.
Ja, da habe ich leider kein erstes Mal gehabt, weil ich habe das leider, also das ist so eine Sache in meiner Karriere, wo ich sage, mein Social-Media-Game und wenn ich da nochmal von Anfang an anfangen könnte, hätte ich mir dann einen genaueren Plan gemacht, weil leider, ich war immer ein introvertierter Typ, habe aber einfach gerne gepostet, wenn es sein musste und danach war ich mit Bones, der halt der Social-Media-Typ schlechthin ist und er hat mich halt ständig abgefilmt, dadurch musste ich mich selber nicht abfilmen, weil er hat mich ja ständig gefilmt. Und dadurch habe ich quasi die Öffentlichkeit bekommen, ohne etwas selber preiszugeben, weil ich war in Bones and Stories. Also Bones hat für mich das Social Media irgendwie mitgemacht. Und jetzt ist es halt für mich so, dass ich eigentlich mag ich Social Media nicht. Ich mag es auch nicht zu posten. Es ist für mich unangenehm. Ich mag es, meine Künstlerfigur irgendwie darzustellen und so irgendwie kreative Sachen zu machen. Das gefällt mir. Aber in der heutigen Zeit von TikTok und so weiter, das Uninteressantste überhaupt. Wenn du irgendwie schön gestylte Fotos postest, interessiert ja kein Mensch. Mhm. So, die wollen ja sehen, wie du dir die Nase putzt und Zähne putzt und so weiter. Aber das würde ich halt nicht machen. Weil das ist für mich so, das ist meine Privatsache. Ich erzähle ja auch nicht, was ich auf Toilette gemacht habe gerade. Und ja.
Ich habe mehrfach den Begriff gehört, dieses 360-Grad-Künstler. Dass man mittlerweile alles machen muss. Also du musst Insta bedienen, du musst TikTok bedienen, du musst dies bedienen, das bedienen, jenes bedienen. Grundsätzlich seid ihr Künstler, seid ihr Musiker, seid ihr Sänger. Würdest du das gerne zurückdrehen, wenn du könntest? Wärst du
sehr
gerne
Ja. Also du meinst, ob ich in einer anderen Zeit wäre, wo man das nicht machen müsste?
Ja.
Ich weiß nicht, welchen Betrag ich dafür zahlen würde, aber ja. Also es wäre für mich das Schönste überhaupt. Also nur Musik machen zu müssen und alles andere, wenn du willst, also quasi ein Videodreh macht ja Spaß, wenn man Bock hat und so. Auch Social Media, wenn man gerade genau weiß, was man machen muss, macht's ja manchmal auch Spaß. Also es geht auch in Album-Promo-Phasen zum Beispiel, geht's auch, habe ich auch dran Spaß. Aber dass man es muss, und das ist heutzutage so. Also ich ein bisschen weniger als jetzt ein Newcomer, Gott sei Dank, weil ich habe sei Dank Fans, die einfach meine Musik hören. Aber so ein Newcomer, also wenn sich jemand bei uns unter Anführungszeichen bewirbt und Demos schickt und so weiter, wenn da das Social Media Game nicht stimmt, geht's nicht. Also der muss, ja.
Das ist doch eigentlich absurd, weil ihr seid doch Künstler. Also das ist ja eigentlich gar nicht euer Kerngebiet. Du hast es im Podcast von Philipp Westermeier, hast du das gesagt, da ging es um Musikvideos. Früher waren Musikvideos episch. Das waren Geschichten. Heute ist es fast eher so, ja, vielleicht sollten wir das Geld eher in Kampagnen, TikTok oder Insta investieren. Das ist doch scheiße.
Ja, ja, aber ich meine, ey, heute hast du Donald Trump, der Witze macht über den französischen Präsidenten. Heute hast du AI, die, wenn ich was eingebe, kannst du auf, also ich brauche nicht mal mehr einen Beat machen, ich nehme den Prompt von ChatGPT und gebe ihn auf diese Sono-App. Also heute ist sowieso alles komplett verrückt. Also ist eh gerade, man wird eh sehen, in welche Richtung das geht, aber es ist auf jeden Fall scheiße, ja. Also das ist auf jeden Fall kacke. Für andere, die das gerne machen, die gerne Social Media benutzen, ist halt voll geil. Aber für Leute wie mich, ist schlecht.
Aber dann frage ich doch mal nach, warum, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Warum hast du das denn dann auf Social so, also überspitzt formuliert, so breit getreten? Ja, genau.
Ja. Also ich hab's, also ausgeschlachtet, verbessere ich mich jetzt selber nochmal. Aber bei mir hat das wirklich einen relativ, also einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Ich habe seit vielen, vielen Jahren Probleme mit Stalkern. Also ich habe wirklich viele Probleme damit. Also ich habe da 5 verschiedene Stalker, jetzt gerade, glaube ich, 3 am Laufen gleichzeitig. Aber also wirklich ernsthafte Probleme damit. Wir wissen natürlich auch, wir sind informiert und so weiter. Aber es ging halt darum, dass Fotos von meiner jetzt Verlobten an die Zeitungen geschickt wurden. Also die Fans und Stalker und was weiß ich was haben überall gegraben, um einfach Bilder zu finden. Die waren so sehr drinnen, dass die eh wussten, mit wem ich war.
Okay.
Und das wurde dann an eine österreichische Tageszeitung geschickt und abgedruckt mit einem Bild, was ich halt von mir komplett kacke fand, von ihr komplett kacke. Und wenn wir dann schon etwas öffentlich machen müssen, ohne dass wir es wollen, weil irgendwer das an die Zeitung schickt, dann wollen wir lieber das Bild aussuchen. Weißt du, was ich meine? Und dann haben wir uns gedacht, damals, das war auch für mich, ich habe nie meine Beziehungen öffentlich gemacht, nie. Aber dann, nachdem die Zeitung das gedruckt hatte damals, war ich so, okay, gut, alles klar. Ich muss jetzt einfach offen damit umgehen, weil ansonsten haben die ganze Zeit irgendwas in der Hand. So. Ja. Und wenn man das öffnet, dann entscheidet man selbst. Und sowas halt auch mit der Verlobung. Ich dachte mir, bevor jetzt irgendein Video von irgendwem am Rollfeld, der das zufälligerweise mitgefilmt hat und das dann auf TikTok viral geht und dann sieht man, dass ich mich eigentlich auf ein Kaugummi gesetzt habe hinten, während ich auf die Knie gehe. Und das ist dann das virale Video, weißt du, was ich meine? Dann habe ich lieber ein schön ausgelichtetes Video von vorne. Und es ist ja eine schöne Sache. Ich meine, ich bin 41 und viele haben sich auch gefragt, okay, und weiter, was geht jetzt? Ibiza ganz Leben oder was machst du da? Deswegen, es war ja natürlich auch schön, aber ich habe zum Beispiel jetzt da keine, ich hatte eine Single, die rauskam, so ein Liebeslied, das kam 2 Wochen später oder sowas und da habe ich bewusst zum Beispiel nicht dieses Lied genommen, um auf den Post zu posten.
Ohne also, dich oder welches meinst du?
Genau, ohne dich habe ich jetzt bewusst nicht da reingegeben, weil ich mir dachte, ey, das würde dann unsere Verlobung, die wirklich eine ernsthafte Sache ist, irgendwie kleiner machen, weil ich es dann als Promo für einen Song nehme. So, und deswegen habe ich da zum Beispiel halt All Night oder einen Song von Julia habe ich genommen. Aber ich wollte es natürlich dann, dachte ich mir, lieber so teilen. Und man ist ja natürlich froh. Also es war ja für mich eine voll schöne Sache. Also ich bin sehr glücklich, damit verlobt zu sein. Also,
ich habe den Song übrigens komplett, ich habe den so wahrgenommen, als wäre der für deine Verlobte. Das ohne
ja, dich. Ist eh für
ist
sie.
Schon
ist
auch.
Eh für sie. Also ist komplett für sie. Ja, genau. Ja, genau. Und okay. Es war so als Verlobungsgeschenk habe ich dann gedroppt.
Ja, cool.
Aber ich wollte es halt nicht dann am selben Tag und so. Das war mir dann zu, okay, hast du jetzt die Verlobung nur wegen dem Song gemacht? Oder das war der Song, glaube ich, für die Verlobung nicht umgekehrt. So.
Ja.
Das war jetzt Ding.
Ist das dein persönlichster Song? Entschuldigung, Martin, gleich.
Persönlichster nicht, aber mein persönlichster schöner Song. Also alle meine Liebessongs, die ich bis jetzt rausgebracht habe, haben entweder damit zu tun, dass ich ein Wichser war, sie ein Wichser war, wir beide Wichser waren und mein Herz gebrochen ist oder ihr Herz gebrochen sind und beide sind depressiv. Also das waren alle meine
schönen Songs
bis jetzt. Die schönen, also es gab noch nie, glaube ich, So außer so Adriana, wo es halt auch um eine fiktive Person geht, oder All Night, wo es um eine fiktive Person geht, da die anderen, wo es wirklich um echte Themen ging, waren eigentlich immer traurige Songs. So. Und das war der erste super schöne, fröhliche Song. Der aber, muss ich sagen, weniger streamt als die abgefuckten, verletzten Songs. Also ich glaube, die Leute mögen von mir eher die ich will mich ritzen Songs als die mir geht so gut Songs. Allgemein.
Ich habe jetzt mal eine steile These mitgebracht. Ich würde jetzt mal vermuten.
Steile These ist ein super Wort, Martin.
Also ein geiler Begriff.
Ja, Hammer, oder?
Gerne.
Dieser unfassbare Ruhm, den du hast, der größer kaum sein könnte, macht die Partnerwahl, die Partnerfindung, glaube ich, nicht gerade einfacher. Kann man jetzt sagen, du bist jetzt verlobt, jetzt bist du auch da angekommen?
Ja, also das Ding ist halt mit der Partnerwahl, ich würde sagen, natürlich auch für Leute wie mich, die in der Öffentlichkeit stehen, die natürlich, also erstmal, natürlich hat man eine größere Auswahl, ist Fakt. So, weißt du, so, das ist keine Arroganz oder irgendwas, man hat eine größere Auswahl, wahrscheinlich als ich damals im Callcenter gearbeitet habe, bestimmt eine größere Auswahl. Was die Sache natürlich viel schwieriger macht, weil wenn du in einen Laden gehst und es gibt nur drei Hosen zu kaufen, eine rote, eine weiße, eine blaue, und du nimmst die weiße, dann weißt du, hey, cool, ich wollte eine weiße Hose, ich bin zufrieden. Mhm. Wenn du in einen Laden gehst und es gibt eine rote, eine Bordeaux-rote, eine Erdrote, eine weiße, eine Off-White, eine halbweiße, weißt du, was ich meine? Dann gehst du raus mit der Off-White-Hose und du bist abgefuckt, weil du denkst, okay, war es wirklich die richtige Hose oder war vielleicht das Weiß doch nicht das richtige Weiß? Natürlich. Also deswegen, dadurch, dass der Fächer ganz groß ist, macht man sich natürlich Gedanken, boah, ich sehe aber perfekt, sehe aber nicht perfekt und so weiter. Ich habe aber dann gemerkt einfach, wenn es passt, es gibt Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn es passt, dann passt's. Es wird immer eine geben mit größeren Zähnen, mit größeren Bizeps, mit größeren Dingen und es wird auch einen Typen geben mit schöneren Tütü, schönere, weißt du, was ich meinen soll? Also es gibt immer jemand, der irgendwie besser ist. So. Was nicht bedeutet, dass meine Verlobte für mich nicht die Beste ist. Aber es ist, wenn man das sieht, wie nicht wie einen Menschen, sondern wie ein Produkt. Mhm. Weißt du, ich meine, wie Müllermilch. Okay, es gibt eine, die hat vielleicht noch mehr Pistazien drinnen. Mhm. Dann wird man sowieso nie glücklich. Aber dann werde ich nicht glücklich, aber dann werdet ihr beide auch nicht glücklich. Weil der Fächer an Auswahl ist ja trotzdem da. Und wenn man immer wieder, das ist halt wie beim Narzissmus. Narzissten finden nie eine Frau, werden eigentlich nie glücklich, weil sie sich denken, weil sie so eine perfektionierte, ein perfektioniertes Bild von einer Frau haben, wie von sich selbst auch. Mhm. Und das ist das Problem eines Narzissten. Und deswegen muss man irgendwann dann ganz klar sagen, okay, stopp, alles passt, alles ist super, man ist verliebt, man versteht sich unglaublich gut, die wichtigen Sachen sind drinnen, so, und dann passt's auch so. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, das soll nicht bedeuten, dass ich nicht 100% zufrieden bin. Also ich bin jetzt super glücklich. Es ist nur natürlich in jeder Ehe, frag dann mal 10 Jahre später. Es ist immer so, dass danach dann, jeder, das ist normal, ist menschlich, ist klar. Aber damit muss man umgehen können, damit muss man leben. Das ist das Leben.
Ich frage mich ja bei sowas auch immer, was ist denn dann eigentlich besser und schlechter und schöner? Und also ich finde, wenn man für sich jemanden gefunden hat, wo es passt, dann muss man da zugreifen, zuschnappen und glücklich sein. So.
100%.
Das, was du sagst, so dieses links, rechts gucken, besser, was heißt denn das eigentlich?
Genau das. Und das habe ich gemacht, weil ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, wir verstehen uns unglaublich gut, wir lachen zusammen, wir sind Homies. Und das ist genauso ein guter Ausdruck wie die steile Ding. Also wir sind Homies sozusagen, also wir verstehen uns unglaublich gut, wir haben eine Welle, wir können diskutieren, wir sind wirklich wie beste Freunde. Und auch alles andere, wir haben die gleiche Wertevorstellung, die gleiche Familienvorstellung, also wir haben genau dasselbe. Und da dachte ich mir, okay, wozu warten, wozu jemanden im Unsicheren lassen? Und es ist auch für eine Frau, wenn sie mit einem Künstler, Sportler und so weiter zusammen ist, immer so ein Ding. Künstler, mein Ruf, zu Recht, dass ich denke, okay, gut, dann ist der nächste Videodreh mit 5 Models und dann dort. So. Also das ist klar, das ist der Ruf. Fußballer genauso, was auch immer. Und ich finde, das ist einfach ein Zeichen von von Respekt, wenn man einfach sagt, ey, ich meine es ernst. Mhm. Und ich meine es super ernst.
Ja.
Und das sollte eine Verlobung sein. Das ist, ich finde es eine Unart, dass jetzt gekommen ist, so Verlobung ist quasi wie die Hochzeitskarteneinladung. So eine Verlobung ist das Zeichen, okay, wir meinen es ernst. Und wir meinen es so ernst, dass wir in den nächsten 2 Jahren heiraten werden. So.
Martin.
Ja.
Es soll ja Leute geben, die kriegen erst Kinder, bevor sie sich verloben. Ich weiß, was so, ne, Martin? Ich weiß nicht, also das ist, ich finde, das geht gar nicht mehr. Ne?
Sagen nichts Falsches.
Ich weiß, es war mir klar. So, ja. Ja.
Du.
Aber gibt es viele, ja, kenne ich eh viele.
Nein, auf jeden Fall. Das ist nur, ich hätte mal wieder Bock auf eine Hochzeit, Martin. Ne? Das nur so als kleinen, also No-Pressure-Ding jetzt. Können wir auch rausschneiden.
War die Pressure auf meiner Seite jetzt für die Einladung an euch beide oder war die Pressure
an den
mittleren?
Jetzt kommen wir ins Spiel, Raff. Das ja, genau so war es.
Ihr seid eingeladen. Ihr seid geil. Beide eingeladen.
Vielen Dank.
Du, ich habe eine Frage mitgebracht, wo wir jetzt noch gerade bei dem Thema Verlobung sind. Unser guter Kumpel Banker, ein Freund von uns, der ist ein Riesenfan. Das habe ich, glaube ich, bei unserem ersten Treffen schon gesagt. Ich habe einen so einen Freund, das ist wirklich der Ultra-Raff-Kamora-Fan. Und der, dem habe ich erzählt, dass wir heute sprechen. Und hat gesagt, okay, ich würde auch gerne 2 Fragen mitbringen. Und die eine Frage würde ich jetzt gerne stellen, ist so, weil die es gerade passt. Er sagt so, also erstmal natürlich auch von seiner Seite Glückwunsch zur Verlobung. Aber
vielen Dank.
Hat das jetzt irgendwie Einfluss auf deine Musik? Also jetzt nur noch so Liebeszeugs statt Party? Und darauf sagt er, hoffentlich nicht.
Mhm. Sehr gute Frage. Sehr, sehr, sehr gute Frage und bravo an ihn. Und das habe ich mich selbst auch gefragt.
Okay.
Denn danach war ich verlobt und dann war ich schon wieder im Studio und habe gesungen über wilde Hotelgeschichten und dachte mir, okay, Moment mal, warte mal, die Leute wissen ja jetzt, ich bin verlobt. Und dann dachte ich mir aber auch, okay, aber jeder weiß, Justin Bieber ist verheiratet. Weißt du, was ich meine? So, ja. Das Ding ist, und es heißt halt auch nicht, also wir haben Gott sei Dank auch wir sind ja Gott sei Dank noch in unserer verlobten, wilden Phase, also es heißt nicht, dass sie nicht auch Party macht mit mir und dass wir nicht auch wild sind, so, zum einen. Und zum anderen, jemand, der blind ist, hat nie nicht gesehen, weißt du, was ich meine? So, das ist halt das Ding, also ich kann genauso noch, erstens mache ich genauso Party wie davor, also das hat nichts geändert. Und ich kann über alles genauso reden wie davor, weil ich legit alles in Sachen sowas durchgemacht, was man machen kann. Und nee, er kann sich auf jeden Fall auf mein neues Album freuen. Und da sind, also das war jetzt ein Liebessong und ich bin sehr froh über diesen Liebessong. Und es wird bestimmt noch irgendwann Liebessongs geben, auf jeden Fall, wenn man sie fühlt. Aber nee, das hat jetzt nicht meinen Musikstil verändert.
Martin, die zweite Frage von Banker passt gerade so gut. Dann jag ich die noch hinterher.
Mhm.
Bones hat in einer Story gesagt, 2026 wird groß, Raff. Darf man sich da auf was freuen von euch beiden?
Also das Ding ist, das habe ich eh schon oft gesagt, Bones und ich, wir haben bewusst nach Palm aus Plastik gesagt, du dort, ich dort. So. Keine Berührung, keine Live-Show, keine Lied, nichts. Aber er da, ich da. Das sieht man nur, wenn man mich jetzt videomäßig sehen würde. und das haben wir halt bewusst gemacht, weil wir uns gedacht haben, ey, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass wir wieder was zusammen machen wollen, dann können wir es auch groß machen. Und natürlich, viele, viele reden darüber, weil 2026 war ja ein bisschen so das Trendding, 2026 ist das neue 2016 und so weiter. Es wurde auch nicht von uns angestoßen, das war zufällig auch sogar Hailey Bieber hat das auch gepostet. Ganz viele Posts gab es irgendwie. Und ja, also das Ding ist, wir wissen noch nicht. Also wir sind wirklich, also wir haben viel Kontakt, Bones und ich. Also wir haben wirklich gestern geredet, heute jetzt gleich telefoniere ich auch mit ihm und so, weil die auch unsere Promophasen und so weiter immer zusammen abstimmen.
Mhm.
Wir wissen noch nicht. Ja. Ich weiß, unzufriedenstellend.
Ja, das muss der Banker jetzt durch. So, ja, das schafft er schon.
Aber Raff, du hast gerade gesagt, 2026 neues Album.
Mhm.
Gleichbedeutend mit neuer Tour?
Nee.
Keine Tour?
Also, nee, keine Tour. Für mich war das Ding so, ich habe eine große Sache, die ich noch spielen will, das ist das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Das ist für mich mein großer, großer Lebenstraum, das will ich irgendwann schaffen. Und da sind wir jetzt gerade im Hintergrund in Gesprächen, wie wir das denn irgendwie schaffen können, wie, mit welchen Partnern und so weiter, weil das halt alles wirklich nicht einfach ist, sowas zu machen. Es sind 50.000, 60.000 Menschen. Und so, solange ich das noch nicht richtig geplant habe, dann denke ich auch noch nicht wirklich über Tour nach.
Ist das eins deiner großen Live-Goals? Einmal Ernst-Happel-Stadion spielen?
Ja. Ja.
Geil.
Also Kind und Ernst-Happel-Stadion. So auf dem gleichen Level, der Spaß.
Da freut sich deine Verlobte bestimmt sehr, wenn sie das hört.
Nee, das war jetzt Spaß.
Du lebst in Dubai, Rafis Kat, du hast auch mal gesagt, so über Dubai am Anfang, du kennst die Vorbehalte gegenüber Dubai, du hast mir bei unserem ersten Treffen aber auch gesagt, du fühlst dich da einfach super wohl. Ist das auch so diese bewusste räumliche Trennung, also quasi von Berlin, von Wien nach Dubai, auch nochmal so ein Schritt gewesen in Richtung Erwachsener, Raf?
Das nicht, weil man kann in Dubai auch ein richtiger jugendlicher Dummkopf sein. Also kann man auf jeden Fall. Also das gar nicht. Ich genieße nur sehr einfach, unbekannt zu sein. Also einfach, dass ich hier irgendwo hingehe und wenn der Burger 1,20 Euro kostet, zahle ich auch 1,20 Euro oder halt in Dirham. Und nicht wie quasi jetzt in Deutschland, was ich natürlich schön finde und schätze, wenn man reinkommt und sagt, boah, komm oder hier, kriegst Cheeseburger gratis. Natürlich freue ich mich drüber, weil das ist ein Fan. Aber es macht halt auch was mit dem Charakter. Wenn das dann zu oft kommt und es geht ja nicht nur um Cheeseburger, es geht halt, du kommst rein, du hast jemanden Tisch, du kommst rein, du hast, bist der, das lässt sich ein Arschloch werden mit der Zeit. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann wird man ein Wichser. Und das ist halt in Dubai so ein bisschen so ein, ich wohne ja nicht das ganze Jahr hier, ich bin immer nur im Winter hier, aber das ist ein bisschen so ein safe Ding, dass man am Boden bleibt, weil man einfach auch nur irgendein Typ ist, so wenn man reinkommt.
Aber das ist schon, du hast vorhin immer über Selbstbewusstsein gesprochen, das ist schon ein starkes Selbstbewusstsein, dass du das registrierst, dass man in Deutschland so werden könnte, so. Und das überhaupt zu verstehen und zu reflektieren und zu sagen, ey, das ist auch gefährlich, davon dann wegzugehen und das mit Abstand zu beobachten, das finde ich schon wirklich, wirklich stark. Also
danke, aber da nehme ich die Lorbeeren von mir weg, sondern gebe sie eher dahin, dass ich so viele Leute gesehen habe, die solche Arschlöcher geworden sind mit dem Erfolg. Und deswegen sage ich auch, du erkennst einen Peach erst nach einem Hit. Also du erkennst erst den Charakter von einem Menschen nach einem Hit. So, davor, alle sind nett, alle sind cool, alle sind super. Aber wenn du einmal siehst, wie der Charakter ist, nachdem er einen Hit hat, wenn er im Hype ist, dann siehst du, was der Mensch für einen Charakter hat. Dann siehst du, ob er ein Unterdrücker ist, ob er wirklich ein guter Typ ist. So, und das habe ich einfach gesehen. Ich habe einfach Leute gesehen, die ich davor wirklich super fand, die einfach sich so ekelhaft entwickelt haben, wo ich mir dachte, okay, woran liegt's? Was ist das Ding? Wie kann man so werden? Weil dann war es so einfach logisch.
Ja.
Ja, genau. Und das ist ja auch logisch. Also, oft, das ist jetzt ein sehr, sehr kontroverses Thema, was ich bespreche. Und es gilt nicht nur für Frauen, es gilt auch für Männer. Aber so Leute, hübsche Menschen im Allgemeinen. Man sagt ja oft, ja, hübsche sind dumm, die haben nichts in der Birne, die können nicht, bla, bla, bla. Meiner Meinung nach hat es gar nichts so damit zu tun, dass die jetzt wirklich unintelligent sind. Sondern, wenn ein hübscher Mensch irgendwo sitzt und einen Witz macht, dann ist die Chance, dass der andere lacht, auf jeden Fall höher, als wenn das so ein Dicker ist, so, weißt du, so der, und dann machst du halt einen Witz und alle wollen, ha, 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 die sind einfach freundlich zu sein. Man muss sich weniger anstrengen. Ist meine These, ist nur meine Meinung, kann jeder sehen, wie er will. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Leute, die zum Beispiel jetzt nicht das Äußerliche so krass on point haben, dass die sich anstrengen müssen in Sachen Humor. Ich sehe zwar jetzt nicht so krass aus, ich habe irgendwie voll die Schweinenase, aber ich bin sehr lustig. Weißt du, was ich meine? So, ich bin super witzig. Ich mache einen Witz und damit toppe ich den Hübschen oder die Hübsche, weil ich bin viel witziger. So, oder ich kann gut einen Rat schlagen. Weißt du, was ich meine? Ich kann halt irgendwas Krasses. Und Leute, die wirklich hübsch sind und oder hübsch und reich, haben oft das Problem von der Kindheit an, dass die sich einfach weniger anstrengen müssen und da haben sie charakterliche Defizite, meiner Meinung nach. So, und so sehe ich es halt auch ein bisschen mit dem Erfolg, dass wenn du erfolgreich bist und je früher du erfolgreich bist und je früher du dich an all das andere gewöhnst, desto härter musst du daran arbeiten, dass dein Charakter halt nicht scheiße wird.
Was du gerade sagst, Raff, das wollte ich, als wir uns kennengelernt haben in Wien bei dem Shooting, da war das so für mich, das war im Nachhinein auch wirklich beachtlich, habe ich auch noch viel darüber nachgedacht, Martin auch schon erzählt, da haben wir das Shooting gemacht und das war alles groß und alles super und sauber und danach, so kenne ich das von Shootings, wird normalerweise gesagt, vielen Dank, auf Wiedersehen, guten Flug, wir hören voneinander. Ihr, deine Crew und du, ihr habt damals Scarlett, die mit mir da war, und mich noch zum Wiener Schnitzelessen eingeladen. In so einen richtig witzigen, coolen Wiener Schnitzelladen. Und wir waren da einfach mit so einer Truppe. Und das hättet ihr nicht machen müssen. Für dich war es irgendwie so selbstverständlich. Für dich war klar, der Flug geht das Abend. Ich zeige euch noch Wien. Wir gehen da essen. In dieser Runde, als wir da saßen, war das also positiv, im positivsten Sinne gemeint, normal. Es war eine Truppe mit, und ehrlicherweise, deine Kumpels sind echt auch imposante Typen gewesen.
Ach so, das,
So breit, und man sitzt dann da an so einem Tisch mit so echt coolen, breiten Typen, und es ist einfach nur normal. Und das wollte ich dir auch nochmal sagen, das habe ich damals gar nicht gemacht, dass das echt beachtlich war. Das war so, wir werden da eingeladen, wir dürfen noch mitgehen, ganz normal. Als kleines Dankeschön dafür, dass wir nach Wien gekommen sind, das Shooting gemacht haben, und das fand ich richtig cool, hatte ich so auch noch nicht. Und da habe ich gemerkt, ja, die ganze Truppe da um dich rum, nette, herzliche, coole Typen, auch so ein bisschen, aber das sagst du ja auch, die Kunstfigur, ein bisschen einfach so der Gegensatz zu dem, was in den Videos geht. Ihr wart einfach herrlich normal.
Nett. Echt. Ja, aber wir sind auch, ich sage auch in einem Song, wir sind wie Mafia, aber in freundlich. Also wir sind
genau.
Weißt du, ja. Also wir machen vielleicht, wenn man da kommt in eine ganze Truppe und alle tragen schwarz und so, dann ist, mir wird ja gar nicht bewusst, was für einen Eindruck wir machen. So. Also mir ist gar nicht bewusst, also mir jetzt schon irgendwie hat mir das auch gesagt, so, ja, da kommt ihr da irgendwie zu zehnt und du in der Mitte mit deiner Sonnenbrille und deinen zurückgesteckten Armen, man glaubt irgendwie, die kalabrische Mafia kommt da irgendwie rein. Und mir war das nicht bewusst, weil wir machen ja dann noch Witze über Schildkröten davor. Und deswegen ist uns nicht bewusst natürlich, wie das wirkt. Aber ja, zum Dinner gerne. Also es freut mich sehr, dass dich so gefreut hat. Und es freut mich, dass so eine Sache so angekommen ist. Aber für mich ist tatsächlich, also das ist, vielleicht ist das irgendwie so eine Art von Gastfreundschaft oder so, aber ich finde halt, wenn jemand in die Stadt reinkommt, man hat danach jetzt nicht unbedingt also hätte ich jetzt einen Auftritt danach und ich müsste zum Soundcheck, wäre es anders gewesen. Aber wenn man eh nichts zu tun hat und man hat gerade ein Shooting geschafft und im Kasten, ich finde, es gibt nichts Schöneres. Also eigentlich muss das immer sein, wenn man etwas gemacht hat, das danach dann auch ein bisschen feiern oder halt irgendwie essen gehen zusammen, weil dann ist die Belohnung, weißt du, was ich meine? Denn ansonsten hast du ja gar keine Belohnung. Du hast es geschafft und dann gehst du nach Hause und rauchst Chick. Weißt du, also wo ist denn die Belohnung? Weißt du, was ich meine?
Nee, fand ich cool. Fand ich echt gut. Wollte ich hier auch an der Stelle einfach nochmal loswerden.
Danke, danke, danke. Zurück.
Aber das ist, Raff, was du gerade sagst, die freundliche Mafia um sich rum zu haben. Ich glaube, das ist das, was super erstrebenswert ist. Die muss gar nicht groß sein, aber bau dir diese freundliche Mafia um dich rum. Such sie dir gezielt aus und viel mehr brauchst du dann gar nicht. Also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz. Dieses, ich brauche keine 15, 20 Freunde, mein neuer Begriff. Ich brauche meine freundliche Mafia, mit der ich durch dick und dünn gehen kann, der ich blind vertrauen kann. Ich kann die nachts um 2 anrufen, ich muss hier aus der Wohnung raus helfen und die sind da. Und das ist, glaube ich, das, was mich persönlich sehr trägt, weil ich weiß, mir kann eigentlich gar nichts passieren. Wieder hin zu dem, ich kann alles versuchen auf der Welt, was ich machen kann, auch wenn es raus aus der Komfortzone ist. Ich falle eigentlich immer weich. Ich kann nur wachsen.
Du meinst jetzt, weil du deine Leute hast, sozusagen?
Genau.
Ja, also das ist schon sehr, also auf jeden Fall erstrebenswert, und ich finde jeden, der immer sagt, ja, ich habe 3 Freunde, voll feste Freunde, finde ich immer krass, weil ich mir denke, boah, geil. Mhm. Ich muss halt sagen, so wenn man ein bisschen jetzt streetmäßig, also immer draußen gestreunt hat und von der Straße sehr, sehr viele Leute kennt, und wie ich aufgewachsen bin im 15., da kennst du nicht 5 Leute, du kennst 350 Leute, weil du kennst immer einen. Aber dem kennst du auch seine Jungs, seine Familie, seine Brüder und von denen auch noch. Also du hast immer sehr, sehr, sehr viele Leute um dich rum. Und bei mir, glaube ich, ist das erst mit dem Alter ein bisschen so gegangen, weil halt die meisten dann irgendwann Familienväter wurden und dann nicht mehr draußen rumgestreunt haben. Und so hat sich das ein bisschen eliminiert. Das war gar nicht so von mir, dass ich gesagt habe, du ja, du nein, du ja, du nein. Das ist irgendwie so. Und es ist auch immer für jeden etwas anderes, weißt du? So, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport machen gehe, hier Thai-Boxen, würde ich eben zum Beispiel mit Abudi und so weiter gehen und so, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Party machen gehe, gehe ich nicht mit Berat. Blöde Sache, kennt ihr nicht. Aber es gibt halt eben auch die guten Freunde für die Sache, die guten Freunde für die Sache und so weiter. Absolut. Das sind alles super Freunde, aber philosophische Gespräche führe ich dann dafür nicht mit dem, sondern führe ich mit dem anderen. So, weißt du? Also ist auch cool, dass du ein bisschen weißt, du kannst allen vertrauen. Ich habe eine Skala mir aufgebaut wegen Vertrauen. Und das ist halt, sehr wichtig, ein bisschen einzuschätzen, wem du vertrauen kannst. Aber Vertrauen ist halt nicht immer gleich Vertrauen. Es ist so ein bisschen, wie sehr kannst du darauf zählen, dass die Person etwas nicht weiter sagt, was du sagst? Mhm. Wie sehr kannst du darauf zählen, dass die Person dir nichts Schlechtes will? Und wie sehr kannst du darauf zählen, dass die Person, wenn sie einen Fisch gefangen hat, dir wirklich sagt, der Fisch war 1 Meter oder er war 5 Meter oder es war gar kein Fisch da? Und ich habe dann so gemerkt, dass meine Freunde von mir, die ich liebe Pirelli, ist ein unglaublich langer, guter, Wahnsinnsfreund und ich weiß, er würde mir niemals was Schlechtes. Ich weiß, er würde mir niemals was weitererzählen, was ich erzähle. Aber wenn er mir erzählt, der Fisch war 3 Zentimeter, vielleicht war es eine Schildkröte, ich weiß nicht mal, ob es ein Fisch war. So, das weiß ich. Grüße an Pirelli. Es ist einfach so, jeder hat so seine Eigenschaften und man muss halt ein bisschen so einschätzen. So.
Ja. Raff, nach all dem, was so war, ne, Erfolg, Rückzug, gesundheitliche Probleme, jetzt die Verlobung. Wenn du so jetzt gerade mal, jetzt kommt eine ganz große Frage, aber so eine schöne, simple Frage. Wenn du jetzt gerade auf dich guckst, wie fühlst du dich gerade?
Jetzt gerade super, weil ich stehe vor meiner Album-Promo. Die Videos gehen nächste Woche los. Das heißt, jetzt bin ich gerade im, ist alles nicht Wirklichkeit. Das Album ist noch 3 Jahre, die Nervosität ist noch nicht da, weil es ist noch nicht Wirklichkeit. Aber ich weiß, wenn es losgeht, mit dem ersten Posting, Album kommt, dann ist Nervosität da und dann ist 4 Stunden nur schlafen wegen Adrenalin und so, dann geht's halt wieder los. Aber jetzt gerade tipptopp. So, also jetzt super. So, auch eben wegen meiner Verlobung, wo ich zwar immer noch Grüße an Banker, glaube ich, heißt er. Also Banker, wie gesagt, genau. ich bin deswegen nicht, ich bin nicht Max Herre geworden deswegen so, aber ja.
Nein, du wirkst trotzdem ehrlich, gut an. Ganz ehrlich, wir kennen uns ja null. Trotzdem hat man ja so ein kurzes Gespür und du wirkst jetzt gerade deutlich stimmiger und ruhiger als vor 1,5 Jahren, als wir uns getroffen haben, wo es auch ein tolles Treffen war. Aber es
da war ich beim Shooting, war ich nervös. Also danke und ich nehme es so auf, aber wären wir jetzt beim Shooting, vielleicht würde ich genauso gestresst wegen wie vorhin. Kann auch sein. Okay. So Shootings bin ich immer angespannt.
Okay. Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte. Raff, das habe ich im Vorfeld auch gehört.
Ah, geil. Hast du auch vom Flughafen oder wo hast du es geholt?
Nee, ich habe das schon länger im Regal stehen.
Ah, okay, krass.
Martin hält übrigens gerade ein Buch hoch. Martin, ach so, ja, genau, für die Leute, die das nicht genau. Worum geht's?
Ikigai.
Und du hast mit Arndt nämlich darüber schon gesprochen in dem Interview, das ihr hattet. Und ich habe mich an so vielen Dingen abgeholt gefühlt, krass, wo ich dachte, dass, als ich in der Vorbereitung war, Raff Camora, habe ich dann an alles gedacht, aber nicht, dass du bei Ikigai bist. Und als du dann darüber gesprochen hast, dachte ich, und das macht diese Ruhe, die du jetzt gerade ausstrahlst, für mich so erklärbar. Also dieses, mir gibt dieses Buch so viel Ruhe, so viel Reflexion, so viel Erdung. Und ich arbeite täglich daran, immer mehr im Hier und Jetzt zu sein. Aber wenn ich mal Probleme habe, schlage ich das Buch auf und komme zur Ruhe. Also das ist wirklich, kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, Ikigai, dann gibt es noch Buch der 5 Ringe von Musashi, sehr, sehr gut. Dann Hagakure, sehr, sehr gut. Hagakure und Buch der 5 Ringe von Musashi sind so die Dinger. So die, falls du die nicht kennst, unbedingt checken. Also ich bin großer Japan-Fan. Ich war, glaube ich, 10 Mal schon in Japan. Also es war voll, ist auch für mich super wichtig. Und das Hier und Jetzt-Thema versucht man natürlich, also der es schafft, ist halt entweder eine Katze oder ein Mönch, der, wie gesagt, also sehr, sehr erstrebenswert.
Ja.
Und es gibt einfach Leute, die leben im Hier und Jetzt. Es gibt einfach Leute wie, keine Ahnung, Jesus lebt im Hier und Jetzt. Einfach solche Leute sind meiner Meinung nach, die sind krass geerdet, ohne das wirklich zu wissen. Aber versuche ich auch auf jeden Fall immer. Ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Gucken wir einmal noch nach vorn. Gibt es Dinge, die du schon verraten darfst, also konkreter auch werden zum Album? Worauf können wir uns freuen so in diesem Jahr?
Wann kommt der Podcast raus?
In 1,5 Wochen.
1,5 Wochen,
also relativ nah dran.
Ja gut, dann bin ich jetzt gerade, während der Podcast rauskommt, bei den Videodrehs. Dann kann ich eigentlich noch überhaupt nichts verraten.
Gut. So. Aber wir können uns auf jeden Fall auf neue Musik freuen.
Was kommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr auf jeden Fall.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Raff, du hast schon 2 große erste Male verraten, auf die du dich wahrscheinlich in Zukunft noch sehr freust. Einmal das Ernst-Happel-Stadion und Nachwuchs. Auf welches erste Mal in Zukunft freust du dich noch?
Ich glaube, ich freue mich auf das erste Mal, dass ich dann irgendwann einen neuen Raff, auch musikalisch, irgendwann eine neue Transformation machen kann. Weil ich hatte halt den Raff Camora von früher, dann hatte ich Raff 3.0, dies, das, dann hatte ich Raff Camora Palmos Plastik Anfangszeit, dann hatte ich Raff Camora Zukunft, der bisschen elegantere, dann hatte ich Raff Camora XW, der Partytiger. Also ich hatte ganz viele verschiedene Raff Camoras, die aber alles so ein bisschen trotzdem so das ähnliche Ding war. Und ich glaube, dass für mich, nachdem ich dieses Unstoppable-Stadion-Ding geschafft habe, also nachdem ich das gemacht habe, wenn es so läuft wie mein Plan, bin ich bis dahin so 43, 44, dann will ich nochmal schaffen, künstlerisch eine richtig krasse Metamorphose hinzulegen zu einer neuen Raff Camora-Figur, die ich dann nochmal einige Jahre irgendwie nachtragen kann und die auch dann vielleicht gut zu meiner Zeit passt, die bis dahin ist. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ich freue mich schon auf meine Zeit nach meiner komplett aktiven, ganz vorne alles versuchen, die ganze sich oben zu halten. Auch beim letzten Album sind wir auf 1 gegangen, haben fast jede Single, waren wir mindestens in Top 3, 2 Nummer 1 Singles. Ich kämpfe die ganze Zeit mit den Newcomern. So, ich respektiere die sehr, ich feature die sehr viel. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Respekt vor den Neuen. Ich finde die unglaublich stark. Aber ich kämpfe halt die ganze Zeit mit denen. Ich bin die ganze Zeit in Competition mit denen, weil das halt mein Ding ist. Ronaldo kann auch nicht langsamer rennen, weil er älter ist. Ja. Und das ist jetzt gerade mein Ding. Aber ich freue mich sehr drauf, wenn ich da raus bin. Wenn ich dann wirklich ein neues Ding mache, wo ich nicht mehr am Spielfeld bin vielleicht. Mhm. Wo ich eine andere Rolle habe, die auch geil ist, aber nicht mehr vor dem Spielfeld. Ich freue mich, dass es kommt, aber ich freue mich, dass es noch nicht jetzt ist. So.
Wir freuen uns auch darauf. Und ey, hat richtig Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für deine Zeit, Raff.
Danke.
Das war richtig cool. Martin, vielen Dank auch an dich wie immer.
Danke euch. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens in Person, dann im Ernst-Happel-Stadion, würde ich sagen.
Oder bei der Hochzeit.
Ich war noch nie im Ernst-Happel-Stadion. Ich bin ein echter Groundhopper, aber das Ding fehlt mir noch. Da war ich noch nie.
Ja, das ist auch sehr eindrucksvoll. Aber geil, hat sehr genau gepasst, weil ich habe vor 4 Minuten hatte ich einen Call, aber das ist alles
dann
entspannt.
Okay. Drücke ich jetzt hier auf Stoppen. Ich grüße nach draußen. Vielen Dank, Raff.
Danke. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.